Geschätzte Bäcker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem Magazin-Spezial und zwar zu einem Thema, das in der Netzwelt relativ präsent ist und dem wir uns auch nicht ganz verwehren und dem wir nicht ganz entfliehen können. Es geht um die EU-Urheberrechtsreform, konkret um den vielgeschottenen Artikel 13. Mich interessiert, was genau da los ist und inwiefern betrifft uns das als Spieler oder auch als Spielebranche. Und ich kenne die Grenzen meines Rechtswissens nahezu null und deswegen habe ich mir einen Experten eingeladen, den wir auch schon mal im Games-Podcast hatten. Damals ging es um Hakenkreuz-Darstellung in Spielen. Jetzt zum zweiten Mal bei uns zu Gast Kai Bodensieg. Hallo Kai.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute bei euch zu sein.
Und du bist natürlich nicht einfach nur jemand, den wir kennen, sondern einfach als Titel nochmal, du bist IT- und Medienrechtsexperte bei der Kanzlei Brehm und Moers.
So ist es, genau. Bei der Kanzlei Brehm und Moers bearbeite ich hier vor allem den IT-Bereich mit dem Schwerpunkt Games, habe auch einige Jahre lang das Justiziat beim Game-Bundesverband gemacht und bin allgemein vor allem in der Games- und IT-Branche tätig und habe nebenbei auch noch den Fable, gerne politische Arbeit zu machen, insbesondere im Hinblick auf solche neuen Gesetzgebungsverfahren.
Genau, das können wir auch direkt diesem Podcast voranstellen, dass du durchaus politisch engagiert bist und dich politisch auch verordnest bei einer Partei.
So ist es, genau. Also Full Disclosure, so wie es immer so schön sagt. Also ich selber bin SPD-Mitglied und arbeite da auch aktiv im Bereich der Netzpolitik mit und habe auch diverse Anträge gegen Artikel 13 in den vergangenen Monaten mit begleitet und entworfen.
Sehr schön. Ich finde das ganz wichtig, dass die Leute wissen, was deine Stellung ist. Aber ich will bei dieser Aufnahme auch gar nicht so sehr das politische Spektrum dieser Entscheidung oder dieses Gesetzesentwurfs ausreizen, sondern zunächst einmal ganz allgemein einsteigen. Mhm. Diese EU-Datenschutzreform, wieso ist die gerade aktuell? Woher kommt das? Was soll die bezwecken? Im Großen und Ganzen, der komplette Gesetzestext. Mhm. Was ist da los? Warum ist es gerade jetzt los?
Ja, also im Großen und Ganzen muss man verstehen, dass die EU sich zu Anfang dieser Legislatur, die ja nun gerade zu Ende geht, wir haben ja bald Europawahlen, zum Ziel gesetzt hat, den sogenannten Digital Single Market voranzutreiben. Das heißt also, im Bereich des Internets sollten möglichst viele Rechtsnormen innerhalb der EU angeglichen werden. Die Datenschutzgrundverordnung war ein Teil davon, E-Privacy-Verordnung, diverse Richtlinien und eben auch Anpassungen im Bereich des Urheberrechts, die ja doch sehr viel in den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und auch in den Internetbereich reinreichen. Und deshalb war das Ziel hier Vereinheitlichung von Vorschriften im Bereich des Urheberrechts und vor allem eine Stärkung der Position von, ich sage jetzt mal, bewusst Rechteinhabern und nicht Urhebern.
Also es geht auch einfach darum, dass das Urheberrecht so ein bisschen an die aktuellen Umstände des Internets und der Existenz eben dieser sozialen Netzwerke und so weiter angepasst und vereinheitlicht wird. Denn Gesetzesgebungen gibt es ja überall, auch in Deutschland, unabhängig davon, was da gerade beschlossen wird.
Genau so ist es. Also die EU macht ja vor allem eins, nämlich sogenannte Rahmengesetzgebung schaffen, so wie hier auch. So eine Richtlinie gibt einen Gesetzesrahmen vor, dem sich dann die Mitgliedstaaten zu unterwerfen haben. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen dann eigene Gesetze schaffen, und zwar meistens innerhalb von einem Zeitraum von 2 Jahren, die dann diese Richtlinie widerspiegeln. Wie genau die einzelnen Länder das dann umsetzen und welche Schwerpunkte sie dabei legen, das ist im Zweifel den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen.
Okay, nun gibt es in diesem Gesetzesentwurf auch noch den Fall, der ist überhaupt noch gar nicht fertig, sondern der befindet sich nur in einer Art Freigabephase. Wie ist denn der Status quo dieses Entwurfs und wie geht das weiter, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, was da drin steht?
Ja, also der Entwurf ist jetzt quasi auf den letzten Metern zur Verabschiedung. In der EU ist es ja so, dass wir 3 Institutionen haben, die sich immer einigen müssen im Gesetzgebungsverfahren. Das ist zum einen das EU-Parlament, die dürfen wir alle wählen. Das andere ist die Kommission, das sind also quasi die Minister der EU. Und zum anderen aber auch nochmal die Mitgliedstaaten, nämlich im Europäischen Rat. Und nur dann, wenn alle 3 Institutionen zugestimmt haben, kann so ein Richtlinienvorschlag auch gesetzt werden. Und die Phase, wo diese drei Institutionen verhandelt haben. Das nennt man den sogenannten Trilog. Ja, also nicht Dialog, sondern Trilog, weil drei dabei sind. Dieser Trilog ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt steht im Europaparlament die Abstimmung dazu an. Danach geht das Ganze noch in den Rat und Rat haben wir schon, Kommission noch. Dann ist durch.
Hm. Und gerade weil das Europaparlament demnächst abstimmen wird, irgendwann im April, glaube ich, ist es soweit?
Genau, Anfang April.
Das Ziel. Genau, Anfang April. Ist dieses Thema auch gerade in aller Munde, denn das Zeitfenster schließt sich hier, sich zu engagieren, die eigenen Abgeordneten vielleicht anzuschreiben, zu demonstrieren und so weiter. Deswegen, wegen dieser Zeitknappheit herrscht auch eine extreme Sichtbarkeit dieses Themas. Als ich einmal angefangen habe, mich ein bisschen einzulesen, hat auch der Google-Algorithmus erkannt, dass ich mich dafür erkenne. Und ich bin erstaunt über die Vielzahl von Meinungsäußerungen dazu, über die starke Polemisierung, die Diffusität, mit der dieses Argument, mit der diese Debatte geführt wird. Ich muss feststellen, Twitter ist vielleicht nicht die ideale Plattform, um sowas auszudiskutieren.
Nee, also die Zeichenbeschränkung bei Twitter macht eine ernsthafte politische Diskussion sowieso immer schwierig. Und dann haben wir es hier auch noch mit einer wirklich extrem komplizierten Rechtsmaterie zu tun. Das werden wir nachher auch noch sehen, wie schwierig das ist, überhaupt diese Interessen hier abzuwägen und in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Und dazu kommt, warum das Ganze jetzt noch hochkocht, wir haben eben bald Wahlen. Und so, wenn das EU-Parlament neu gewählt wird, muss das Gesetzgebungsverfahren von vorne anfangen. Das heißt, das neue Parlament kann nicht einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat, sondern dann beginnt das gesamte Gesetzgebungsverfahren von vorne und wie dann die Mehrheiten im Parlament aussehen, weiß heute noch keiner. Deshalb auch der Zeitdruck.
Alles klar. Dann ist das so die Rahmensituation und wenn man sich diesen Gesetzesentwurf anschaut, ist es aktuell so, dass vor allen Dingen Artikel 13 in der Diskussion ist, weil der ja uns User betrifft, uns Internet-User, aber auch die Plattformen, die wir täglich nutzen, wie Facebook, YouTube und andere. Und ja, dann würde ich da ganz gerne ein bisschen genauer einsteigen, was dieser Artikel 13 im Groben eigentlich aussagt. Er verpflichtet, so wie ich es verstehe, Plattformen sich sozusagen, er macht sie haftbar für Urheberrechtsverstöße seiner Nutzer. Das ist die Essenz vielleicht dessen.
Naja, vielleicht muss man einmal einen Tick in der Geschichte ausholen, damit man diese Diskussion nachvollziehen kann. Und zwar gab es vor vielen Jahren die sogenannte E-Commerce-Richtlinie der EU. Und damals hatten wir diese Diskussion bereits schon mal. Da wurde mich die Frage gestellt, soll denn eine Plattform für die Inhalte ihrer User haften? Ja, also haftet der Plattformbetreiber für User-Generated Content? Und damals war die Entscheidung in der sogenannten E-Commerce-Richtlinie, nein, der Plattformbetreiber soll grundsätzlich erstmal nicht dafür haften, denn ansonsten müsste er ja den Content beim Upload prüfen. Und das ist ihm technisch und wirtschaftlich nicht zuzumuten. Das war damals die Erkenntnis der EU-Gesetzgebung. Deshalb gab es in der E-Commerce-Richtlinie eine Haftungsprivilegierung für Plattformen. Das ist das, was wir heute kennen, nämlich dass die Plattformen erst dann haften, wenn man sie über einen Rechtsverstoß informiert hat. Und wenn sie dann den rechtswidrigen Content offline nehmen, dann haften sie nicht weiter. Also kein Schadensersatz oder sowas. Das ist das, womit wir jetzt seit Jahren leben. Ja. Wenn ich YouTube darauf hinweise, dass ein rechtswidriges Video da ist und es runtergenommen wird, dann haftet YouTube nicht weiter, damit ist die Sache erledigt. Das ist der Status quo. Mhm. Diesen Status quo will die Richtlinie in Artikel 13 jetzt genau ins Gegenteil verkehren und sagt nicht mehr, nee, die Betreiber haften nicht, sondern sagt sogar, die Betreiber haften sogar vorrangig vor den einzelnen Nutzern.
Mhm. Ja, das was für mich als einzelner Nutzer ja auch eigentlich ganz positiv klingt als normaler Bürger. Ich stelle mir vor, hier wird mir ein gewisses Risiko genommen, hier kann ich in weniger Abmahnfallen tappen. Ich kenne selber zum Beispiel einen Kneipenbetreiber bei mir im Viertel, der hat einen Uli Stein-Cartoon verwendet, bei Facebook, glaube ich, und wurde dafür für 1.300 € abgemahnt. In Zukunft wäre ja laut dieser Definition Facebook dafür verantwortlich, bei den normalen Usern zu kontrollieren, ob das lizenzierte Inhalte sind und sich so, wie es dargestellt wird, auch erstmal zu kümmern, ob nicht diese Plattform die Lizenz dafür erwirbt und komische Formulierung.
Ja, aber so ist die Konstruktion. Also die Konstruktion sagt, Facebook ist erstmal verantwortlich dafür, die Rechte für die Veröffentlichung zu sichern. Und wenn Facebook das gesichert hat, dann ist auch die Handlung des Users damit automatisch erlaubt. So die Idee dieser Artikel 13-Formulierung. Aber Facebook muss dann natürlich erstmal gucken, wo sie diese Rechte herbekommt. Und da kommen wir zum Pudel.
Ja, dann sprechen wir das doch mal weiter aus. Generell wird ja in diesem Gesetzentwurf, werden diese Plattformen ja auch relativ vage definiert. Was da unter dem Begriff der Online-Plattform fällt, ist mir zum Beispiel auch nicht völlig klar. Da geht es um Plattformen, in denen urheberrechtlich geschütztes Material auch in größerer Form und zur Profitgenerierung ausgestrahlt oder ja präsentiert oder abrufbar gemacht wird, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist komisch. Trifft das auf alles Mögliche zu? Ist das ein weicher Begriff oder ist das schon konkret in deinem Sinne?
Also diese Formulierung, die finden wir vorne, genau in Artikel 2, da ist diese, im Englischen ist das Online Content Sharing Service Provider definiert. Und da sieht man mal ganz schön das Ergebnis von viel Lobbyarbeit. Da hat man nämlich versucht, alles Mögliche auszugrenzen. Das heißt also, so ein Anbieter ist nur der, dessen Hauptzweck die Verbreitung von einer großen Anzahl urheberrechtlich geschützter Werke liegt. So, also es muss der Hauptzweck sein und es muss eine große Anzahl von urheberrechtlich geschützten Werken dort verteilt werden. Und das muss durch die User geschehen. So. Und das Ganze muss auch noch Profit-Making sein. Also es darf nicht gemeinnützig sein. Damit hat man versucht, alles Mögliche auszuschließen. Also zum Beispiel den Betreiber eines normalen Internetforums. Dort ist eben nicht der Hauptzweck die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke. Ja, da tauschen sich die Leute im Zweifel aus in der Diskussion, aber der Hauptzweck ist nicht das Posten von Memes oder von Videos. Damit hat man versucht auszunehmen, also es gibt auch noch weitere Ausnahmen, zum Beispiel für so Sachen wie GitHub, also wo ich Open Source Software verteile oder wo ich wissenschaftliche Werke verteile. Also die Ausnahmen gehen da noch weiter. Also man versucht mit dieser Definition sich sehr genau auf die größeren Content-Sharing-Plattformen zu reduzieren. Ob das nachher in der Praxis so trennscharf ist, müssen wir mal schauen.
Was fällt denn jetzt definitiv darunter? Wahrscheinlich Videoplattformen also, wie YouTube, Dailymotion?
Ja, YouTube, Facebook, die ganzen anderen Sachen, die wir haben. Hier, das Ding mit den Fotos, hilf mir mal.
Oh Gott, Instagram?
Instagram zum Beispiel, okay. Ja.
Auch so Sachen wie File-Hoster, diese One-Click-Hoster, die es in zahlreicher Form gibt?
Ja, eigentlich nicht, weil das sind wiederum keine Content-Sharing-Service-Provider. Also da ist der Anbieter ja doch der einzelne Nutzer und nicht die Plattform selbst.
Also es geht dann schon eher um die großen Plattformen, alles das, was so als Social Media
ist. Ja, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Das ist die Zielrichtung, um die es geht.
Okay. Und die große Krux ist, dass die jetzt in der Pflicht sind, sich sozusagen die Lizenzen von urheberrechtlich geschütztem Material zu besorgen, sobald ein User das Zeug hochlädt.
Genau.
Sind die verpflichtet, selbstständig zu sagen, oho, hier holen wir uns besser die Erlaubnis.
So ist es. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was ist alles urheberrechtlich geschützt? Im Grunde so ziemlich jede Grafik, jedes Foto, jede Musikaufnahme. Eigentlich ist alles, was wir da verbreiten können, erstmal urheberrechtlich geschützt. Und jetzt müsste die Plattform also dahergehen, diese Inhalte identifizieren und dann versuchen, die Rechte zu klären.
Da zählen auch Sachen wie Choreografien und Tänze rein. Das haben wir gelernt bei der Klagewelle gegen die Tänze in Fortnite. Und auch sowas wie Skylines oder Gebäude.
Oh ja.
Das ist fantastisch.
Im Übrigen auch ganz schön schwierig, denn was Gebäude angeht, haben wir die witzige Situation, dass das in ganz vielen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also du kannst in Deutschland Gebäudeaufnahmen zum Beispiel von öffentlichem Straßenland aus jederzeit legal ohne Urheberrechtsverletzung tätigen und auch die Bilder davon verbreiten. Anders sieht zum Beispiel in Frankreich aus. Da ist unabhängig davon, aus welcher Perspektive du ein Gebäude aufnimmst, erstmal der urheberrechtliche Schutz betroffen. Also das ist auch nicht so, dass es, dass man einfach pauschal sagen kann, ist etwas geschützt oder nicht. Das hängt zum Teil auch von Landesrecht ab.
Ja. Das ist wirklich vertragt.
Das macht die Aufgabe, die man einer solchen Plattform stellt, natürlich enorm. Also nicht nur muss muss die Plattform erkennen, ob etwas urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, sondern sie muss im nächsten Schritt dann auch noch erkennen, wer Rechteinhaber ist und dann auf den Rechteinhaber zugehen und dort eine Lizenz erwerben.
Und ist nicht generell alles, was man so bei sozialen Netzwerken oder bei diesen Plattformen hochlädt, ist da nicht ohnehin so ziemlich 99% oder 95% Urheberrecht geschützt? Man ist doch auch selber Urheber an jedem Handyfoto, was man macht, an jedem Screenshot vielleicht, den man aus einem Spiel erstellt. Nimmt dieser Gesetzesentwurf eigentlich auch den User als Urheber wahr? Oder werden hier nur Künstler oder Firmen und Verlage als Urheber gesehen?
Also ich würde mal sagen, natürlich sind wir auch alle Künstler. Ja? Also gerade ihr seid Künstler.
Ja.
Nein, natürlich. Also Urheberrecht differenziert jetzt erstmal nicht zwischen der hohen Kunst und der kleinen Münze. Also auch das, was wir machen, ist erstmal grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Ich sag mal, wenn es von mir erstellt ist, dann räume ich die Rechte natürlich automatisch durch den Facebook-Nutzervertrag ein. Mhm. Aber woher zur Hölle soll Facebook das wissen? Ja? Also woher soll Facebook wissen, ob das das Foto ist, was ich gemacht habe oder das meine Frau gemacht hat?
Mhm.
Oder was du gemacht hast und ich dir vom Handy runtergezogen habe, was weiß ich.
Ja. Und angesichts der enormen Datenmassen, die ja ständig auf solche Plattformen geladen werden, ich glaube in einer Minute werden 300 Stunden YouTube-Videos hochgeladen,
ja,
ist es ja auch kaum machbar, dann rauszufinden, wer ist eigentlich Urheber von Videoschnipsel XY oder Bild XY, wie kontaktieren wir ihn? Also hier werden die Plattformen zu einem Handeln verdonnert, das sie gar nicht vermögen so richtig.
So ist es. Und deshalb geht der Artikel 13 natürlich auch nochmal ein Stückchen weiter, denn da bleibt er nicht komplett stehen, sondern der Artikel 13 sagt, dass man dann aus dieser Haftung ausnahmsweise rauskommt. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Content-Filtern. Wenn man technische Maßnahmen schafft, die Veröffentlichung von Inhalten ohne Zustimmung des Urhebers verhindern. Also Content-Filter ist natürlich mit keinem Wort erwähnt in dem Artikel 13, also zumindest das Wort Content-Filter nicht. Aber die Möglichkeit, eben sich aus der Haftung zu exkulpieren, wenn man entsprechende technische Maßnahmen, also Filter, vorsieht, die ist sehr wohl vorgesehen. Und da kommen wir nämlich in den Bereich, wo es jetzt schwierig wird. Das heißt, wenn ich also einen Content-Filter vorhalte, den die Urheber bestücken können, ja, also im Grunde so wie Content-ID heute schon läuft, ich melde mich da an, lade meinen Content hoch und ab dem Moment kann eben der Content-Filter diesen Content entdecken. Aber wenn ich sowas anbiete, dann kann ich gegebenenfalls auch aus der Haftung befreit werden. So, und da sind wir jetzt genau an diesem Knackpunkt. Was passiert, wenn wir alle unsere Inhalte, die wir geschützt wissen wollen, dort anmelden? Und wie kann ein Content-Filter dann eine rechtmäßige von einer unrechtmäßigen Nutzung unterscheiden?
Genau, die Artikel 13 sieht ja auch Ausnahmen vor, zum Beispiel für sowas wie Satire.
Genau, also nicht nur Artikel 13, das Urheberrecht an sich hat Grenzen und Schranken. Ja, also natürlich darf ich satirisch mit Inhalten umgehen. Ich darf sie auch bearbeiten, wenn ich eine sogenannte freie Bearbeitung mache. Also wenn ich Sachen vielleicht nur als Inspiration nehme oder wenn ich irgendwas zitieren möchte, weil ich mich mit dem Inhalt auseinandersetzen möchte. Also ich möchte ein Zitat aus einem Film machen, um danach zu beschreiben und zu besprechen, warum dieser Teil des Films schlecht ist. Das ist mir ohne weiteres erlaubt. Das, Zitatrecht. Genauso darf ich verschiedene Dinge, wir haben ganz viele Schranken, also auch im Urheberrecht. Und diese Schranken müssen eingehalten werden. Also das sagt auch die Richtlinie. Wenn es einen solchen Filter gibt, dann muss er diese berechtigte Nutzung berücksichtigen. So, und das klingt jetzt ein bisschen nach Brexit. Mhm. Ja? Denn ich sage, auf der einen Seite möchte ich die EU verlassen und möchte nicht in der Steuer- und Zollunion bleiben. Und auf der anderen Seite möchte ich aber keine harte Grenze haben. Dann wird man sehen, das eine funktioniert mit dem anderen nicht. Und genauso haben wir hier auch das Problem, wenn ich einen Filter habe, der auf der einen Seite den Content ausfiltern soll, wenn er ihn denn findet, und, aber auch gleichzeitig urheberrechtliche Schranken wie Zitatrecht oder Beiwerk bei Filmen. Ja, also ich darf Dinge in einem Film zeigen, wenn sie nur als Beiwerk dienen, ohne dass sie irgendeine Bedeutung haben. Auch das ist eine Urheberrechtsschranke. Wie soll der Filter das realisieren? Wann weiß ein Filter, ist das Bild von Van Gogh im Hintergrund in einem Film wichtig für den Inhalt oder nicht? Mhm. Also ist es Beiwerk oder nicht? Oder wann weiß der Filter, ob ich ein rechtlich zulässiges Zitat tätige oder vielleicht viel zu viel zitiere und damit wäre das nicht mehr zulässig.
Na gut, also, konkret ist ja kein Filter in diesem Artikel 13 genannt, aber...
Aber die technische Maßnahme, nennen wir sie genau, die technische Maßnahme.
Die einzig wirksame technische Maßnahme wären also Hunderttausende von Menschen, die das alles mit ihrem gesunden Menschenverstand anschauen und abgleichen.
Ja, genau. Also das kann man natürlich machen. Dann brauchen wir eine große Flotte von Rechtsgelehrten demnächst, die sich mit der Unterscheidung von Urheberrechtsschranken befassen. Und ich sag mal, ein intelligenter Filter wird das nicht schaffen können. Also bin mir keiner Filtertechnologie bewusst, die entscheiden kann, ob ein Werk in einem Film nur Beiwerk ist oder nicht. Hm. Wenn es das gibt, dann können wir endlich ein paar Kammern bei den Landgerichten entlassen. Das wäre super. Ja.
Also die große Krux am Artikel 13 ist die praktische Unerfüllbarkeit der Forderung für die Plattforminhaber.
So ist es. Ja, also das heißt, die Plattforminhaber geraten in eine Haftungssituation. Die Plattforminhaber können der Haftungssituation nur dadurch entgehen, dass sie entweder die Urheberrechtsverletzung per se verhindern, ja, das kann man mit Abschalten tun, oder dass sie eben diese Ausnahmeregelung nutzen. Und wenn sie diese Ausnahmeregelung nutzen, dann werden wir in den Bereich kommen, oder zumindest ist das, was die Kritiker dazu äußern, dass wir einen massiven Anteil an Überfilterung haben, weil Filter die Grenzen des Urheberrechts und die Schranken des Urheberrechts gar nicht prüfen können.
Also so Zustände, über die bereits heute viele YouTuber klagen, weltweit, wo eben dieses Content-ID-System so ein bisschen ähnlich funktioniert, vielleicht nicht ganz so hart wie ein Upload-Filter.
Content-ID ist genau die Technologie, um die es geht.
Ist es nicht etwas Nachträgliches, was wo der Rechteinhaber erst aktiv werden muss? Rechtsanspruch anmeldet, indem er sein Zeug hochlädt?
Ja, aber das wird bei den Content-Filtern später auch so sein. Okay. Also, so wie sie hier vorgesehen sind, ist das genau die gleiche Technologie.
Alles klar. Und da ist bereits jetzt schon ein großes Rumoren in der YouTube-Szene, dass da sehr viele User A, fälschlicherweise Urheberrecht anmelden. Und B, dass es sehr viele False Positives gibt und Leute eben von der Monetarisierung ihrer Videos ausgeschlossen werden, die sie eigentlich völlig nach dem Urheberrecht gemäß korrekt eingetragen und hochgeladen haben.
Genau, so ist es. Wir haben genau das Problem. Also konkret für die Leute, die auch gerne mal am Text arbeiten, das ist Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe B. Und da geht es eben darum, dass die Haftung dann eingeschränkt wird, wenn man und zwar in accordance with high technology, with high industry standards, also nach höchsten Ansprüchen der Technik, soll man best efforts, also alles Mögliche an Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass solche Werke, die von den Rechteinhabern im Voraus gemeldet worden sind, nicht auf den Plattformen gefunden werden können. So, das ist eine schöne prosaische Beschreibung von Content-Filter.
Und hier bei Artikel 13, was ich so auch sehr interessant finde, es wird ja auch mit zweierlei Maß gemessen, was die User angeht. All das, was wir gerade besprochen haben, die Pflicht der Plattforminhaber, sich Lizenzen zu besorgen von urheberrechtlich geschütztem Material durch die Urheber oder eben den Upload oder zu verhindern durch technische Maßnahmen, dass der Urheberrecht gebrochen wird, das gilt nur für den normalen User. Für Intensivnutzer auf dieser Plattform sollen andere Spielregeln gelten. Die sollen sich selbst kümmern um Lizenzierung und die sollen selber haften, so wie ich das verstehe.
Ja, ja. Also das sind auch dann wieder die Rückausnahmen, wo wir gar keine Idee haben, wie man sowas umsetzen könnte. Also das ist ja so ein bisschen der Stand. Wir haben hier sehr, sehr komische Regelungen, was die Anforderungen an die Plattform angeht, die wahrscheinlich in Seiten der aktuellen Form unerfüllbar sind oder eben zu extremer Überfilterung führen. Wir haben wieder Rückausnahmen, wo wir gar nicht wissen, wie man die umsetzen kann. Und das Ganze ist dann auch noch eine Richtlinie. Das heißt also, jedes Land darf einzeln anfangen, sich zu überlegen, wie sie das jetzt konkret in nationales Recht umsetzen. Und wir haben in Deutschland ja auch schon erste Vorschläge dazu bekommen, wie man das umsetzen könnte.
Wie ist denn so die allgemeine Lage? Ich habe das jetzt versucht, in kurzer Zeit so ein bisschen mich einzulesen in die Pro- und Kontra-Argumente. Es ist sehr polemisch. Es wird auch sehr viel auf Details rumgehackt und Argumentationen auseinandergenommen. Ich empfand das als äußerst frustrierend, in dieser Begriffswelt rumzurecherchieren und Nachrichten zu verfolgen. Gibt es mehr oder weniger verschiedene bereits etablierte Standpunkte diesem Gesetzesentwurf gegenüber? Wie argumentieren Kritiker, was schlagen Sie vor und wie argumentieren Befürworter? Wie sehen Sie die Dinge? Kannst du das vielleicht kurz gegenüberstellen?
Ja, gerne. Also ich glaube, das Schwierige hierbei ist, dass wir auf beiden Seiten valide Interessen haben. Das macht Diskussionen immer besonders schwierig. Und auf beiden Seiten werden die Interessen mit einer fast religiösen Hingabe vertreten. Auf der einen Seite, also diejenigen, die für diese Richtlinie sprechen, haben wir vor allem Vertreter von Urhebern, also das sind ganz viele Künstlerverbände, aber auch Gewerkschaften vor allem, und die große Lobby der Verlage und Verwerter. Ja, also alles, was wir so an großen Content-Verlagen haben, sei es Bertelsmann, sei es Springer, Universal, also die irgendwie Content-Bibliotheken haben, die sind diejenigen, die sagen, wir müssen das machen. Und die Motivation ist vor allem, zusätzlich Einkommen zu generieren, weil man sagt, es kann ja nicht sein, dass unsere Inhalte im Internet in Massen ausgewertet werden und wir keinen Cent mehr davon sehen. Mhm. Das ist ein valides Argument und das muss man auch zur Kenntnis nehmen und das ist ein Problem, dass viele Inhalte eben ausgewertet werden, ohne dass Urheber davon auch nur irgendwas sehen. Auf der Gegenseite haben wir die, ich sag mal in Anführungszeichen, die digitale Welt, die Sharing Community, die es gewohnt sind, in sozialen Netzwerken schlicht Inhalte zu teilen. Und diese Inhalte werden eben dort auch nicht geteilt, um damit Geld zu verdienen, dann kommen wir tatsächlich in problematische Bereiche, sondern man ist eben einfach gewohnt, einen Meme zu machen, weil es lustig ist. Man ist gewohnt, ein Foto zu nehmen und zu bearbeiten, weil es eben im Grunde ein Teil unserer Kultur geworden ist. Und diese Kultur ist durch diese Content-Filterung in den Grundfesten bedroht. Denn wir wissen auch, dass nichts für ein US-amerikanisches Unternehmen schlimmer ist als Haftung. Ja, also wenn die Liability hören, dann gehen da die Schotten runter. Dann schalten die lieber ab, als weiterzumachen. Und dass sie das tatsächlich tun, haben wir erlebt im Streit mit der GEMA. Vielleicht erinnert ihr euch dran, dass YouTube und die GEMA sich über Jahre hinweg gestritten haben, was Vergütungsansprüche angeht. Das Gleiche übrigens, worum es hier geht. Und YouTube ja jahrelang Musik in Deutschland gefiltert hat. Ja. Also das war ist in deinem Territorium nicht verfügbar.
Das ist tatsächlich auch die diese Gewissheit. Wir haben es erlebt mit dem YouTube GEMA-Streik, dass man als deutscher User eben in vielen Fällen auf Videos landet, die man aus Deutschland nicht anschauen kann, insbesondere Musik. Wir haben jetzt durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung mitbekommen, dass uns sich das auch niederschlägt, dadurch, dass Webseiten plötzlich uns als europäische User dazu auffordert, zuzustimmen zur Datennutzung und da zum Teil auch anzuklicken, welche Art Cookies diese Seite setzen darf. Etwas, das ich gleichzeitig als lästig als auch als sehr positiv empfinde, weil es Transparenz schafft und mich daran erinnert, wie oft und wie viele Leute von mir Daten sammeln. Mhm. Und ich rechne auch damit, dass dieser Urheberrechtsentwurf durchaus spürbare Folgen haben wird. Und so wie du es darstellst, ist es ja vor allen Dingen ein Verlust von Funktionen bei Plattformen wie Facebook, YouTube und Co. im Zweifel und ein Stück weit die Ungewissheit, ob es Dinge überhaupt schaffen, die ich hochlade, ob sie überhaupt da bleiben werden. Mhm, das ist eine seltsame Vorstellung.
Ja, genau das ist das Problem dabei und stoßen aber eben zwei Ansichten und Welten aufeinander, die beide ihre Berechtigung haben. Also ich will auch nochmal klarstellen, auch wenn ich politisch sehr stark gegen diese Regelung im Augenblick eintrete, sehe ich sehr wohl das Bedürfnis, dass auch Urheber angemessen vergütet werden. Ich glaube, das könnt ihr selber auch nachvollziehen. Das ist mit eurem Podcast ja auch nicht anders. Wer halt Bäcker ist, der kriegt den Zugang zu den Premium-Folgen und wer es nicht ist, der kriegt ihn nicht. Und ihr werdet wahrscheinlich alle nicht nur enttäuscht, sondern äußerst verärgert, wenn jemand anfangen würde, die parallel kostenlos zu hosten.
Oh, das ist sogar schon mal passiert.
Siehst du, aber das sind
lustigerweise auch Plattformen, in denen, wo man RSS-Feeds eintragen kann. Und eine Zeit lang haben User unsere Premium-RSS-Feeds bei diesen Plattformen eingetragen, so allgemeine Third-Party-Podcast-Plattform und so Usern den Zugang zu unseren Premium-Podcasts ermöglicht, ohne dass sie Premium-User sein mussten. Eigentlich genau ein perfekter Fall für den Artikel 13.
Siehst du, genau. Und deshalb muss man eben ganz vorsichtig sein mit Dingen wie die böse Lobby will hier nur unser Internet kaputt machen. Das sind erstmal grundsätzlich valide Sorgen, die da bestehen und auch valide Probleme. Künstler müssen in der Lage sein, ihre Werke zu monetarisieren. So, aber wie man das jetzt im konkreten Fall umsetzt und ob diese Richtlinie der Lösung letzter Schluss, nein, der Weisheit letzter Schluss ist, das ist das, woran ich tatsächlich persönlich zweifle.
Mein Gott, so aus dem Bauchgefühl heraus empfand ich das auch beim ersten so groben Überblick über Artikel 13 als äußerst erfrischend, dass hier Unternehmen in die Haftung genommen werden, dass ich als kleiner User dazu sozusagen mal nicht schuld bin, im weitesten Sinne. Aber tatsächlich ist die sehr vage Forderung nach Umsetzung von sehr weit gefassten Anforderungen schon ein Stück weit problematisch. Ist das bei Gesetzestexten normal, dass so vage und wenig konkret formuliert wird? Ist das jetzt etwas, was durchaus üblich ist? Oder ist das schon ein Sonderfall, dass hier praktisch in sehr großem Umfang und ohne weitere Details dass sie da genannt werden, dass hier so relativ weit fassende Maßnahmen von den Plattformbetreibern gefordert werden?
Das ist so ein bisschen das Problem der speziellen Art und Weise, wie die EU Recht setzt. Die EU hat zwei Instrumente der Rechtsetzung. Das eine sind Verordnungen und das andere sind Richtlinien. Bei Verordnungen ist es so, dass die Verordnung direkt in allen Mitgliedstaaten geltendes Recht wird. Die sind üblicherweise, oder ja, die DSGVO zeigt, dass es Ausnahmen gibt, möglichst konkret und sind so ausformuliert, wie man es von einem normalen Gesetz erwarten könnte. Das heißt, dass man normalerweise aus der Lektüre des Gesetzes klar die Pflichten entnehmen kann. Bei der Richtlinie, hatte ich ja schon ein, zwei Mal gesagt, das ist aber so, dass die Richtlinie erst in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und dabei versucht die EU natürlich, nur einen Rahmen zu setzen. Und wenn ich nur einen Rahmen setzen muss, dann bin ich zwangsweise nicht so konkret, weil sonst würde ich ja alles im Detail vorgeben, dann wäre ich bei einer Verordnung. Das heißt, die EU muss sich hier, wenn sie denn die Variante der Richtlinie wählt, schon an vielen Stellen vager fassen, weil es dann eben Entscheidung der Nationalparlamente ist, wie man das Ganze ausgestaltet. Die Wahl einer Richtlinie bei einem so wichtigen Thema richtig ist oder nicht, darüber kann man auch streiten.
Okay, und nochmal zum Verständnis, diese Artikel 13 oder diese EU-Richtlinie würde alle Plattformbetreiber betreffen, die in Europa agieren oder auch Plattformbetreiber auf der ganzen Welt, deren Nutzer aus Europa kommen?
Letzteres. Also alle, die ihre Dienste in Europa anbieten.
Okay, das betrifft also auch all die großen Player aus Silicon Valley.
Ja, alle. Betrifft sie alle. Denn Urheberrecht ist nationales Recht und ein Urheberrechtsverstoß wird immer im jeweiligen Land, wo die Inhalte wahrgenommen werden, bewertet. Und da kann ich mich eben üblicherweise nicht durch die Sitzwahl der Rechtsverfolgung entziehen.
Okay, dann reden wir doch mal über Spiele. Betrifft Artikel 13 im weitesten Sinne auch Gaming?
Betrifft in ganz vielen Punkten Gaming. Ich sag mal, wenn wir von Influencern reden, meinen wir Games-Leute meistens Let's Player. beim Let's Play haben wir ja das großartigste Beispiel, wie ich mit fremden, urheberrechtlich geschützten Inhalten mein eigenes Produkt mache. Ja, denn die Spiele, da sind wir uns alle einig, gehören den Entwicklern und oder den Publishern. Und der Let's Player macht nichts anderes, als dieses Spiel abzufilmen und dabei was zu erzählen, während er es spielt. Die Inhalte, die wir sehen, sind vielleicht bis auf das Let's Player-Gesicht, was irgendwo an der Seite eingeblendet ist, erstmal alle urheberrechtlich geschützt zugunsten meistens des Publishers. Das heißt also, hier werden zielgerichtet fremde Inhalte verwertet. Dass das oft im Interesse des Publishers ist eine andere Frage. Und die meisten Publisher haben auch extra Richtlinien dafür, um eben sicherzustellen, dass die Let's Player auch legal ihre Let's Plays verbreiten dürfen, behalten sich aber da natürlich immer auch Hintertürchen vor.
Ja, aber wäre so eine YouTube-Richtlinie, da gibt es auch diverse Publisher, ich glaube Ubisoft hat konkret eine Videorichtlinie oder auch Activision.
EA auch und Blizzard, ja.
Die in wenigen Sätzen beschreiben, macht mit euren Spielen, was ihr wollt, auf YouTube.
Zum Beispiel.
nennt unseren Namen und gut ist. Ist das nicht Lizenz genug, dass die Plattformbetreiber dann einfach einen Haken setzen, so ein YouTube oder ein Twitch vor Spiele dieser Publisher und das passt?
Das könnte sein, muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass die Filter erstmal anschlagen und Dinge erstmal sperren und abwarten, was die Reaktion ist. Denn natürlich gibt es auch Hintertürchen. Also wie ich eben schon sagte, also es gibt in vielen dieser Lizenzen eben nicht nur die Aussage, macht, was ihr wollt, sondern es gibt auch die Aussage, benutzt es aber nicht für die Bewerbung von pornografischen Werken, benutzt es nicht für Gewaltdarstellung, benutzt es nicht für was Fremdenfeindliches. Erinnerst du dich, wir hatten diesen Fall, wie hieß denn das Spiel, war das Firewatch?
Ja, das war das Artwork.
Na, wo der berühmte amerikanische Let's Player anfing, sich rassistisch zu äußern, das durch die ganze Presse ging und dann der Entwickler sagte, bitte nimm die Let's Plays raus. Das ist so ein typischer Fall dessen, dass man eben sagt, als Publisher behalte ich mir doch irgendwie doch nochmal das Recht vor zu sagen, das will ich nicht. Mhm. Und wie eine Plattform dann damit umgeht und sagt, sperre ich jetzt erstmal, bis der Publisher gesagt hat, ist okay, oder mache ich es erstmal anders, das weiß man jetzt alles noch nicht. Die Sorge der Games-Unternehmen, die es berechtigterweise hier gibt, sind zweierlei. Auf der einen Seite haben die meisten, auch gerade die kleineren Publisher und die kleineren Entwickler, extreme Angst davor, dass durch solche Filtermaßnahmen ihre Reichweite eingeschränkt wird. Mhm. Ja, das heißt also, das, was sie bisher an Marketing durch Community, durch Let's Player, durch Influencer, durch einfach das Sharen von Content bekommen haben, dass das eingeschränkt wird. Dass Filter eingreifen, dass Dinge erstmal nicht weiter verbreitet werden. Davor haben die sehr große Sorge. Und die Sorge kann man ihnen auch nicht so richtig nehmen im Moment, weil wir alle noch nicht wissen, wie denn eine solche Richtlinie konkret umgesetzt werden würde. Mhm. Die zweite Sorge, die es gibt, die hängt mit einem konkreten Lösungsansatz zusammen, der jetzt schon eine Weile kursiert. Das hat dieser Lösungsansatz ist schon im letzten Jahr ein paar Mal vorgetragen worden. Die CDU hat jetzt letzte Woche auch bekannt gegeben, dass sie einen solchen Lösungsansatz gerne verfolgen würde. Und dieser Lösungsansatz ist eben eine sogenannte Schranke des Urheberrechts zu schaffen, dass man nämlich sagt, nee, ihr Plattforminhaber müsst gar nicht für alles Rechte klären, sondern ihr dürft es einfach veröffentlichen, müsst aber dafür Geld bezahlen. Hm. Ja, da gab es irgendwie mal auch die Diskussion, das sogenannte Recht auf Remix. Es funktioniert so ein bisschen wie, es gibt zum Beispiel im Urhebergesetz eine Schranke für die Vervielfältigung von Werken zu religiösen Zwecken. Was steht dahinter? Gesangsbücher für Kirchen. Ja? Und da müssen die Kirchen eben Geld für bezahlen, wenn sie diese Noten vervielfältigen für ihre Gottesdienste. Das ist eine ausdrückliche Schranke im Urhebergesetz. Das dürfen die. Also die müssen nicht erst anfragen, sondern sie dürfen es einfach vervielfältigen, müssen dann aber dafür Geld bezahlen. Und so ein bisschen wäre der Ansatz hier auch, dass man eben sagt, nee, der YouTube als Beispiel muss nicht hingehen, die Urheber suchen und fragen, ob sie Lizenz kriegen, sondern sie bekommen pauschal das Recht, es zu veröffentlichen, müssen es dann aber vergüten. Bei einem solchen Ansatz gibt es wiederum andere Bedenken der Games-Industrie, nämlich wenn ich so einen Ansatz wähle, dann ist ja jede Nutzung erlaubt. Ja? Und vielleicht will ich gar nicht jede Nutzung. Wir haben gerade Firewatch war so ein schönes Beispiel. Ja, ich will nicht, dass jeder meinen Content verbreitet. Ich will nicht auf der gleichen Seite mit irgendwelchen pornografischen Darstellungen genannt werden. Ihr habt ja letztens auch so schön über die 8chan-Geschichte berichtet. Mhm. Also vielleicht möchte ich das als Publisher gar nicht, dass ich da auftauche, außer ich bin bei THQ Nordic. Entschuldigung. und diese Vorbehalte, nämlich die Kontrolle über meinen Content zu verlieren, ist die gegenteilige Sorge. Ja, also auf der einen Seite haben die Angst, wenn ich diese Regelung ändern, verliere ich Reichweite, verliere ich Marketing-Power, die gerade die Kleinen brauchen. Ja, für EA ist das vielleicht jetzt nicht ganz so wild. Mhm. Auf der anderen Seite aber, ich verliere die Kontrolle über meinen Content. Und egal, ob ich das über eine Schranke löse oder über eine Verwertungsgesellschaftswahrnehmung, auch das wäre eine Variante, wie ich diese Filterkonstellation umgehen kann, wenn ich sage, die Verwertungsgesellschaften nehmen diese Rechte wahr und kriegen die Vergütung. Auch dann besteht eine Lizenzpflicht. Dann muss die Verwertungsgesellschaft die Lizenz erteilen. Da verlieren die Urheber dann die Kontrolle über den Content. Und das sind so ein bisschen die Sorgen, die die Games-Industrie gerade umtreiben.
Betrifft denn Artikel 13 oder der Gesetzestext im Allgemeinen auch den Gamer selbst? Kann der da in irgendeiner Form mit irgendwelchen Änderungen rechnen? Ich nehme an, sobald er mal irgendwo ein Video auf YouTube hochlädt oder ein Videoschnipsel, Screenshots und so weiter, ist er auch schon mittendrin im Begriffsfeld dieses Gesetzes.
So ist es, ja. Genau das kann auch passieren. Also wenn ich eben meinen Content in diese Filter eingebe und wenn ich vergütet werden will, muss ich das ja auch tun. Ja, also wenn ich als kleiner Entwickler sage, ich will zwar online sein, aber ich will auch eine Vergütung bekommen, dann muss ich also meinen Content in die Filter geben, kann es eben passieren, dass das alles rausgefiltert wird, erstmal bevor es überhaupt veröffentlicht wird. Das sind Dinge, die können jeden betreffen, ja. Je nachdem auch, wie die Unternehmen auf diese Anforderungen reagieren. Wir wissen ja auch, dass amerikanische Unternehmen manchmal anders reagieren, als man das als Europäer erwartet. Also gerade da, wo Haftungsrisiken sind, ich will nicht sagen überreagieren, aber sind amerikanische Unternehmen halt sehr viel sensibler und versuchen zuerst jegliche Art von Haftung auszuschließen, bevor sie irgendwas anderes tun. Das hängt auch damit zusammen, dass Schadensersatzforderungen in den USA, wie wir wissen, ja massiv höher sind als bei uns. Ja, daher diese Sensibilität vor Haftung. Und wie die dann reagieren, warten wir mal ab.
Ich nehme mal an, der User wird dadurch, dass er mal wieder so ellenlange Texte nicht liest, aber am Ende zustimmt, dann doch in die Haftung genommen.
Also, was die probieren werden, also eine Inhaftungnahme des privaten Nutzers entgegen dem Text der Richtlinie, der vorsieht, dass der Nutzer nicht haften soll, das wird innerhalb Europas wohl nicht funktionieren. Also das können sie zwar gerne reinschreiben in ihre Verträge, und wir wissen, dass Facebook, YouTube und Co. gerne eine Menge Quatsch in ihre AGBs reinschreiben, der hier nicht funktioniert, aber das wird ihnen wohl nicht gelingen. Aber es geht eben vor allem um die Verfügbarkeit von Content. Ja? Also wenn ich, bevor ich mir ein neues Spiel kaufe, höre ich entweder die Wertschätzung bei euch oder ich gehe auf YouTube und gucke mir ein Let's Play an, ob es mir gefällt. Und wenn diese Dinge nicht mehr verfügbar sind, dann überlege ich mir vielleicht doch zweimal, ob ich das Produkt kaufe oder abwarte, bis ich mehr Informationen bekomme. Und das kann der Industrie ohne weiteres schon schaden.
Wie sieht's aus mit so Sachen wie User-Generated Content, mit Mods und so weiter? Ist das relevant oder sind Spiele an sich nicht Plattformen laut Definition von Artikel 13?
Ja, also grundsätzlich sind Spiele an sich nicht Plattformen, außer sie sind eben von ihrem Hauptzweck dazu gedacht, um User-Generated Content zu teilen. Ich kann mir auch Spielevarianten vorstellen, wo das der Fall wäre. Also ich sag mal, wenn du eine Minecraft-Variante hast, wo es eben einfach nur darum geht, dass jeder seine selbstgemachten Sachen mitbringt. Aber ich sag mal, das Gros der Spiele würde da nicht drunter fallen.
Okay. Also geht's eher darum, was mit Inhalten zu Spielen und mit den Spielen selbst geschieht auf diesen Social-Media-Plattformen in der Zukunft.
Genau, das ist das Problem, ja. Und da dürfen wir mal abwarten, was passiert. Die Games-Industrie trifft sich auch in den nächsten Wochen zu diesem Thema und berät darüber, was da auf uns zukommt. Gerade hier während der Games-Tage in Berlin.
Okay. Ist es da der Game-Verband, der dazu aufruft?
Ja, genau.
Alles klar. Was ist denn so deine Hoffnung, deine persönliche, private, was mit diesem Gesetzesentwurf passiert in einer optimalen Welt? Wenn du, würde das einfach wie ein Soufflé in sich zusammenfallen und man würde das von vorn beginnen, neu formulieren, vielleicht sogar einen ganz anderen Ansatz finden, um dieses doch relevante und jetzt langsam mal wichtige, weil die Welt dreht sich weiter und das Internet wird nicht weggehen. Also diese Probleme und diese Ansprüche an Urheberrecht komplett mal neu anzupacken, oder ist dieser Gesetzesentwurf deiner Meinung nach noch zu retten? Ist es vielleicht sogar absehbar, dass, wenn er so durchgeht, wie aktuell formuliert, dass es am Ende gar nicht so schlimm ist, wenn die einzelnen Staaten clevere Regelungen finden?
Ja, also Also in der idealen Welt, in der wir irgendwann mal vielleicht leben, passiert es so, dass die Richtlinie verabschiedet wird, aber ohne Artikel 13. Denn die Richtlinie an sich ist nicht schlecht. Also wir haben viele gute Dinge da drin, wie angemessene Vergütungen für Urheber. Also da sind Dinge drin, wo ich sage, das ist es wert, dass dieses Gesetz durchkommt. Mhm. In dieser Welt ist aber Artikel 13 nicht dabei. Und in einer idealen Welt würde man sich dann tatsächlich zusammensetzen und mal ohne diesen dogmatischen Hass auf das andere Lager, den man doch in der Debatte immer wieder verspürt, und einfach mal versuchen, einen fairen Interessenausgleich zu schaffen. Und ich glaube, ein fairer Interessenausgleich kann tatsächlich so aussehen, dass die Plattformen eine angemessene Vergütung bezahlen, dass diese angemessene Vergütung zum Beispiel durch Verwertungsgesellschaften eingesammelt und unter den Urhebern dann verteilt wird. Also das kann ich mir schon als Rahmen so vorstellen. Und ich hoffe auch, dass man so eine Lösung findet. Die ist aber ohne weiteres nicht einfach. Die ist sehr kompliziert. Mhm. Was erlaube ich, was erlaube ich nicht? Also wenn ich sage, Content darf veröffentlicht werden, wie ist denn das? Darf ich dann einen ganzen Film online stellen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Also muss ich da irgendeine Beschränkung reinfinden. Was ist, wenn ich nur einen Kurzfilm habe? Dann hilft mir vielleicht eine zeitliche Beschränkung nicht. Was passiert mit besonders wertvollen Bildaufnahmen? Ja, also ganz teure Fotos, die man sonst nicht lizenziert. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man bedenken muss. Und genauso die Frage, darf ich mich nicht wehren können als Rechteinhaber, in Zusammenhänge gerückt zu werden, in denen ich nicht stehen möchte? Ja, sei es Pornografie, sei es Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Auch da muss ich irgendeine Möglichkeit finden, um das zu verhindern. Und diese feinsinnigen Unterscheidungen, die so zu formulieren, dass wir am Ende einen guten Kompromiss haben, da müsste man sich nochmal zusammensetzen. Und diese Debatten sind leider hier komplett nicht durchgeführt worden. Man hat die ganze Zeit dieses Filtermodell durchgedrückt und hat die Alternativen, die vorgeschlagen worden sind im Gesetzgebungsverfahren, einfach nicht verfolgt und als dogmatischer oder fanatischer Gegenvorschlag einfach vom Tisch gewischt. Und diese Debatte des fairen Interessenausgleichs zwischen Plattformen und Urhebern, die müssen wir führen. Und da kommen wir in Zukunft, egal ob es diese Richtlinie jetzt gibt oder nicht, auch drumherum. Meine heimliche Hoffnung ist, dass wenn die Richtlinie durchgeht, und damit rechne ich ehrlich gesagt, dass wir zumindest Methoden der Umsetzung finden, die das Ganze nicht so schlimm machen. Mhm. Aber auch da muss man dann schauen, vielleicht schaffen wir das in Deutschland, aber was ist mit dem Rest der EU? Ja. Schauen wir mal. Ja, also jedes Land darf ja anders umsetzen. Und erwarte ich noch eine Menge Unbill.
Ja, da habe ich auch ein bisschen Sorge davor. Vor einer gewissen Fragmentierung des Internets. Etwas, das ich, als es damals losging mit dem Internet in den frühen 2000ern, als etwas Offenes, Freies erlebt habe, global erreichbar auf der ganzen Welt. Und ja, wie wir es schon angesprochen hatten, dieses Video ist aus Ihrer Region nicht erreichbar. Diese Website funktioniert nur eingeschränkt, weil du aus der EU kommst. Ich finde, das gibt einen gewissen Trend auf eine Fragmentierung des Internets und der Internetfunktionalität, die ich nicht habe kommen sehen.
Ja, und das Witzige ist, damit erreicht die EU genau das Gegenteil von dem, was sie mit einer Richtlinie erreichen will, nämlich das Ziel der Richtlinie ist die Rechtsangleichung. Mhm. Dadurch, dass sie aber hier etwas schaffen, was doch so sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt werden kann, mit sehr unterschiedlichen Konsequenzen, kann es sein, dass sie hier eben keine Rechtsangleichung, sondern Rechtsfragmentierung erhalten. Das wäre dann auch nicht Sinn der Geschichte.
Ach man, eine vertrackte Situation.
Ja, aber und ich habe keine Patentlösung.
Ja, dass mir die Hände gebunden sind. Ja. Was kann denn ich als kleiner Bürger tun? Mir fehlt es an Rechtsverstand, ja. Gewählt wird deswegen auch nicht, ja. Und jetzt noch einen meiner Parlamentarier anrufen. Gott bewahre, die haben doch anderes zu tun. Ich warte einfach, wie es ausgeht und werde schon klarkommen damit, was passiert.
Ach, bitte nicht.
Hast du Schnappatmung?
Oh ja, ich bin kurz davor. Bitte nicht so dystopisch. Also ich glaube, was wir sehen ist, dass der öffentliche Protest, der im Augenblick stattfindet, sehr wohl gesehen wird. Mhm. Also nicht umsonst hat sich das CDU-Präsidium mit den Netzpolitikern zusammengesetzt und versucht, einen Alternativvorschlag zu erarbeiten. Das passiert einzig und allein wegen der öffentlichen Proteste. Mhm. Ja, also nur deshalb kommt da Bewegung rein. Wir haben demnächst Wahlen zum EU-Parlament. Ja, also wer Einfluss nehmen möchte, hat jetzt die Chance, für die nächsten Jahre die Vertreter zu wählen, die solchen Gesetzen zustimmen müssen oder sie ablehnen können. Man hat also jetzt sogar sehr konkret die Chance, eine Wahl zu treffen, wie man es in der nächsten Legislatur dort haben möchte. Und jeder kann seine Meinung äußern und es wird gehört. Wenn eine Vielzahl von Leuten sich äußert, dann geht das nicht unter. Und jeder kann sich auch in Parteien, egal welcher Couleur, engagieren und seine Meinung dort einbringen. Das ist gar nicht so schwierig. Ich erlebe es immer wieder, auch bei uns in der Partei, dass Leute eintreten, weil ihnen Dinge am Herzen liegen. Und wer sich dort engagiert, der kann Dinge ins Rollen bringen. Und das geht schnell. Man muss sich halt nur engagieren. Das ist, ich weiß, das kostet mich möglicherweise den ein oder anderen Netflix-Abend. Mhm. Ja, also ich muss, wenn ich mich engagieren will, muss ich aufstehen, ich muss rausgehen, ich muss mit Leuten darüber reden und ich muss mir Gedanken dazu machen. Aber wenn mich das wirklich umtreibt, dann ist das gut möglich. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, dem sowas ans, dem solche Themen am Herzen liegen, engagiert euch. Ihr könnt was erreichen. So, ich hoffe, ich habe jetzt was gegen die Dystopie gesetzt, ja.
Sehr schön. Das ist ein hoffnungsvolles, positives Schlusswort, für das ich dir sehr danke. Danke für das Gespräch, lieber Kai. Du hast mir geholfen, die Tragweite und die Krux an Artikel 13 und eben diesen Urheberrechtsgesetzesentwurf ein bisschen besser zu verstehen, einzuordnen und zu bewerten. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Sehr lange wird es ja nicht mehr dauern, bis da der Hammer gefallen ist. Ob das jetzt so durchgeht oder ob noch eine Änderung stattfindet, das sind die beiden Optionen, nehme ich an.
So sieht's aus. Ja, aber wobei, also viel Änderung wird es nicht mehr geben. Also entweder ja oder nein. Also das wird jetzt die Wahl sein.
Eine binäre Entscheidung. Da, ja. Auf die bin ich sehr gespannt und habe auch schon eine gewisse Idee, was das alles nach sich ziehen könnte. Vielen Dank dafür.
Ich danke für die Einladung.
Ja. Und euch, lieben Hörern, noch einen wunderschönen guten Tag, denn das war's für heute mit dem Magazin-Spezial zum Artikel 13, zum großen Aufreger der Netzwelt in den letzten Wochen. Ich hoffe, wir haben uns gar nicht so sehr aufgeregt und waren gar nicht so polemisch. Das war mir ein Anliegen. Also dann einen schönen Tag euch noch und auch dir, lieber Kai.
Dankeschön. Tschüss.